Wer dieses Kind hat, gewinnt den Krieg.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ich glaube, damit sind wir gemeint.
Sind wir beide anwesend und das davor eben gerade war übrigens kein Ausschnitt aus einem neuen Scheidungsdrama im Kino.
Wollner gegen Westerholt. Nein, es ist ein Ausschnitt aus dem neuen Science-Fiction-Blockbuster The Creator, der morgen Donnerstag bei uns im Kino startet oder anders übersetzt Mensch gegen KI.
Als der Krieg begann, haben sie mich beschützt. Sich besser um mich gekümmert, als Menschen es hätten.
Ein Film, den du ganz offensichtlich nicht oder zumindest falsch verstanden haben musst, sonst könntest du auf diesem Meisterwerk nicht so rumranten, wie du es gleich tun wirst.
Also allererstens ist auf Meisterwerken rumranten mein zweiter Vorname und mein liebstes Hobby von allen. Und zweitens werde ich dir sehr gerne erklären, was an und in diesem Film wirklich ganz gefährlich falsch läuft. Du darfst dann aber trotzdem sehr gerne noch von deinem Treffen mit dem Creator erzählen, also Regisseur Gareth Edwards.
Das mache ich gerne und wir haben ja noch einen zweiten Kinostart von morgen, Wochenendrebellen, kein Film über uns beide, wenn wir von Samstagmorgen bis Sonntagabend in unseren Gärten sitzen und Löcher in die Hecke starren.
Nicht ganz, obwohl der Titel wohl verdient wäre. Also ich kenne kaum jemanden, der so rebellisch auf Hecken starrt wie wir beide.
Ich habe unsere Hecke neulich geschnitten, das
so.
War ein Akt der Rebellion.
Aha, ich sag's doch. Wochenendrebellen ist aber stattdessen kein Film darüber, sondern ein neuer Film von Marc Rotemund mit Florian David Fitz und Eileen Tetzel als Eltern eines Kindes mit Autismus-Spektrum, die beide am Rande ihrer Kräfte und Nerven sind. Bis etwas passiert, was diese Familie völlig durchrüttelt und neu sortiert.
Sprechen wir also später auch noch drüber. Ich hätte danach dann noch eine Kleinigkeit für hinten raus, aber wir fangen natürlich mit unserer ordentlichen Keilerei an. Zitieren wir doch mal wieder den großen Tom Hanks in Apollo 13.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Houston, wir haben ein Problem. Heißt in eine Stunde Film übersetzt, Wollner, du und ich, wir haben beide denselben Film gesehen, an unterschiedlichen Tagen in unterschiedlichen Kinos. Vielleicht liegt's auch daran, ich weiß es nicht genau, aber am Ende rausgekommen sind zwei unterschiedliche Meinungen.
Jawohl, korrekt. Die haben wir und ich bin ein bisschen erschüttert, dass du nicht ein ähnliches, naja, Erweckungserlebnis ist vielleicht auch zu dick aufgetragen, aber dass
Erweckungserlebnis.
Du nicht ähnlich viel Spaß hattest wie ich im Kino. Wobei Spaß auch das falsche Wort ist. Ich bin enttäuscht, dass du enttäuscht bist. Und enttäuscht aus dem Film gekommen bist und nicht so begeistert.
Und zwar nicht.
Unenttäuscht, wie ich.
Und zwar nicht aus Apollo 13, sondern eben aus The Creator, dem neuesten Werk vom britischen Film-Creator Gareth Edwards.
Ja, der hat schon sehr viel created, beziehungsweise so viel ist es eigentlich auch nicht. Er hat 4 Filme gemacht in seiner Karriere, aber alles dem Genre Science-Fiction zuzuordnen. Monsters, das ist 13 Jahre her, das war 2010, das war ein Independent-Science-Fiction-Film. Godzilla 2014,
war nicht ganz so independent.
Star Wars Rogue One geht, glaube ich, von Independent nicht weiter weg. Das war 2016 und jetzt eben den von mir geschätzten, von dir geschmähten 2023, The Creator.
Bevor wir uns hier gleich die Schrottteile künstlicher Intelligenz um die Ohren pfeffern, nehmen wir euch erstmal mit ins Boot. Genre Science Fiction, das hätten wir also geklärt. Der Film spielt in den 2060ern, also irgendwann in einer jetzt mittlerweile gar nicht mehr so fernen Zukunft und in der Teile der Welt, wohlgemerkt der westlichen Welt, in Schutt und Asche liegen.
Heute vor 10 Jahren zündete die künstliche Intelligenz, die zu unserem Schutz geschaffen wurde, in Los Angeles einen Atomsprengkopf. Solange die KI eine Bedrohung ist, werden wir nicht aufhören, sie zu bekämpfen. Dies ist ein Kampf um unsere Existenz.
Ein Krieg zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz hat die Welt gespalten, während Los Angeles eben wirklich brach liegt, immer noch ein bisschen strahlt und das nicht im positiven Sinne. Ja, und die westlichen Regierungen den Einsatz von künstlicher Intelligenz komplett untersagt haben, haben die Nationen in Fernost die Technologie stetig weiterentwickelt, menschenähnliche Roboter kreiert und dem Menschen gleichgesetzt. Und das ist der Grund für einen unerbitterlichen Krieg zwischen West und Ost.
Mittendrin in diesem Krieg ist der Ex-Soldat Joshua involviert, gespielt von John David Washington, der nach dem plötzlichen Verschwinden seiner schwangeren Frau angeheuert wird, den Architekten, also den Creator der gefürchteten asiatischen KI zu jagen.
Sergeant Taylor, wir sind so kurz davor, den Krieg zu gewinnen. glaube, die KI entwickelt eine Superwaffe. Finden Sie sie. Oder die gewinnen.
Joshua geht jetzt in der Suche voll und ganz auf, fängt aber irgendwann an, seine Mission zu hinterfragen, als er immer mehr Unstimmigkeiten in den Dienstanweisungen seiner Auftraggeber findet, ja, von den Amerikanern. Er ist getrieben von der Liebe zu seiner verschwundenen, ja damals schwangeren Frau und fühlt sich benutzt, fängt an zu reflektieren. Und das ist die große moralphilosophische Ebene des Films. Die Frage nach der Wertigkeit von menschlichem Leben und der Wertigkeit von künstlicher Intelligenz. Denn die für die Menschheit alles zerstörende Waffe, die die KI entwickelt hat, ist, Achtung, es ist kein Spoiler, es ist im Trailer, ein Kind.
Haben Sie die Waffe lokalisiert?
Ja, es ist ein Kind.
Kommst du in den Himmel?
Nein. Dafür muss man ein guter Mensch sein.
Dann sind wir gleich. Wir kommen nicht in den Himmel, weil du nicht gut bist. Und ich bin kein Mensch.
Wie gefährlich ist künstliche Intelligenz? Wie gefährlich ist aber auf der anderen Seite auch der Mensch? Ne? Das sind so ein bisschen die zentralen Fragen.
Also meine zentrale Frage ist, wie gefährlich ist Anna Wollner? Ich weiß gar nicht, ob ich noch weiter von dir wegrücken
aber
muss gleich.
Aber weißt du, ob ich künstliche Intelligenz bin oder echt? Das ist die nächste Frage. Ne?
Richtig, ja.
Aber also das ist, also ich finde tatsächlich da den Film wirklich auf der Höhe der Zeit und so ein bisschen ist es Gareth Edwards passiert, dass er diesen Film angefangen hat zu schreiben und die Realität an ihm vorbeigaloppiert ist. Ne? Also was diskutieren wir gerade oder was diskutiert das Netz gerade über künstliche Intelligenz?
Ist nicht vielleicht eher an der Realität vorbei galoppiert mit seinem Film?
Aus deiner Perspektive. Ne? Also dieses Zukunftsszenario, was er hier entwirft, ist natürlich eine Dystopie, aber er verhandelt einfach ganz große Fragen, die ich total aktuell finde. Und ich habe, also und ich kann mir vorstellen, wir haben noch nicht viel über den Film geredet, ich kann mir grob vorstellen, was du mir hier gleich um die Ohren werfen wirst. Deswegen halte ich jetzt an dieser Stelle fest. Ich habe lange, ich glaube, ich würde sogar sagen, seit Arrival keinen originären Science-Fiction-Film mehr gesehen, der so gut aussah wie The Creator, der natürlich mit er atmet schon tief, ich gehe in Deckung, der natürlich orientiert ist an Apocalypse Now, an Blade Runner, an Terminator. Aber was soll man machen? Gareth Edwards ist genauso wie wir mit diesem Film groß geworden.
Ist doch okay.
Und darüber habe ich mit ihm auch gesprochen im Interview, was du dann glaubst. Du kannst ja gerne die Ohren zuhalten.
Nein, mich interessiert, was der Mann zu sagen
der
hat.
Film hat 80,
mach mich doch nicht so schlecht.
Der Film hat in Anführungsstrichen nur 80 Millionen Dollar gekostet.
Sieht nach mehr aus.
Er sieht nach mehr aus. Ja. Und diese Welt, die er kreiert hat, ne, und auch diese Roboter, diese künstliche Intelligenz, die er kreiert hat, das fand ich, sah alles wahnsinnig gut aus. Ich fand den Film unglaublich gut gespielt von allen Beteiligten. Und ich hebe mir ein bisschen positive Kritik auf und jetzt darfst du.
Ja, also wir können uns ja auch sicherlich auf einem Teil positiver Kritik einigen, bin ich mir relativ sicher, was den Look des Filmes angeht, als Science-Fiction-Film betrachtet, jetzt mal nur die Optik, das, was wir auf der Leinwand sehen, das hat natürlich, und davon konnte sich Gareth Edwards wahrscheinlich auch nicht ganz frei machen, das hat schon auch viel Star-Wars-Optik. Also die,
ja, natürlich, aber
die Androiden, die Roboter, die sehen, aber das, wir sind jetzt gerade noch, wir sind bei der positiven Kritik, wo ich sage, das finde ich gar nicht schlimm, ist gar nicht dramatisch. Auch zum Beispiel sich so ein paar Sachen abzugucken aus legendären Filmen wie Terminator, Stichwort ohne was zu spoilern, die Roboter-Schrottpresse. Da gibt es so eine Szene, da hast du natürlich sofort diese Eingangsbilder von Terminator 2 im Kopf. So, das ist alles total in Ordnung. Und was mir auch gefallen hat, ist tatsächlich, dass er es in diesem Film umdreht und mal die Amerikaner nicht die ewigen Kriegshelden sind. Das ist also im Endeffekt, hast du mir gestern auch drüber geredet. Du hast gesagt, das ist ein anti-amerikanischer Film, ja, was die Militärhaltung angeht.
Die Antwort auf Vietnam, auch von den Bildern
total
her. Also diese fliehenden Kinder.
Entschuldigung,
etc.
Amerikaner, die auf dem asiatischen Kontinent die Menschen dort, wenn es auch Menschen und KI sind, angreifen. Wegbomben. Natürlich ist das Vietnam. Das ist ja gar keine Frage. So, und noch dazu hast du ja auch eine Menge Trumpismus in diesem Film, denn das ist auch kein Spoiler. Diese Aussage, mit der Joshua auf seine Mission geschickt wird, das ist ja nichts weiter als eine Vermutung. Das haben wir gerade neulich militärisch gehabt in Christopher Nolans Oppenheimer. Es war eine Vermutung der Amerikaner. Die Nazis hätten eine fast einsatzfähige Atombombe. Deswegen musste schnell eine eigene entwickelt werden. Es war eine Vermutung der Amerikaner. Da ist es dann Bushismus. Die Iraker hätten Massenvernichtungswaffen. Deswegen sind amerikanische Streitkräfte Streitkräfte nach 9-11 in den Irak einmarschiert. Da gibt es den Film Green Zone von Paul Greengrass mit Matt Damon in der Hauptrolle. Also solche Filme zu machen, hat mittlerweile, finde ich, eine ganz gute Tradition, die Amerikaner nicht als die ewigen Kriegshelden darzustellen. Das hat mir auch hier gefallen. Was mir nicht gefallen hat.
Jetzt kommt die Keule.
Was mir nicht gefallen hat, ist die Inkonsequenz des Films und vor allem, dass er letzten Endes, finde ich, diese mit Sicherheit von vielen Menschen als noch vielleicht undefinierte Bedrohung wahrgenommene KI, dass er sie dermaßen verharmlost, dass diese KI hier letzten Endes, in Anführungszeichen bitte verstanden, dass die nur kuscheln will, dass die lieb gehabt werden will, dass die koexistieren möchte neben den Menschen. Ich glaube, dafür ist das im Jahr 2023, wo wir alle schon den Kopf einziehen, finde ich zu Recht vor Technologien wie ChatGPT, wo keiner weiß, wo das eigentlich hinführt, ist mir das zu harmlos hier im Film. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Inkonsequenz in der Darstellung. Wenn die Amerikaner stellvertretend für die westliche Welt KI komplett verbannt haben, warum haben die dann ein super Mega-Raumschiff, das den asiatischen Kontinent abscannt, das ohne KI nicht funktionieren könnte?
Weil sie es militärisch nicht verbannt haben, sondern nur im normalen Leben. Du hast ja auch in L.A. diese KIs, die da aufräumen etc.
Du kannst doch einer KI nicht vorschreiben. Das ist doch das Ding bei KI. Kannst du nicht sagen, oh, liebe KI, militärisch darfst du, aber privat darfst du nicht.
Nee, sie wird aber militärisch eingesetzt.
Es gibt eine große Rede zu Beginn des Films eines führenden Militärs, der sagt, es wird keine KI benutzt, wir haben sie verbannt. Und sie benutzen sie im Film aber ständig.
Es ist doch immer das eine, was die Politiker sagen, und es ist das andere, was sie tun.
Ja, das ist
das. Das ist doch auch dieser Widerspruch.
Das passiert im gesamten Film. Aber letzten Endes ist ja alles darauf ausgerichtet, dass man quasi sich zum Ziel gesetzt hat, mit der menschlichen Intelligenz und der Manpower der vielbeschworenen der KI den Garaus zu machen. Setzt aber in diesem gigantischen Raumschiff, was es da gibt, auch in den Hologrammen, die benutzt werden. Das ist alles KI. So, das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite haben wir New Asia, diesen Kontinent, der die ganze Zeit über, wir reden jetzt von Jahr 2060 und wir haben ja jetzt schon den Stand, den wir haben. Da frage ich mich, warum ist diese in Asien eingesetzte KI so wahnsinnig einfältig? Das ist ja wie eine KI, du hast Blade Runner genannt, also wie man sich eine KI quasi in den 80ern vorgestellt hat. Die Roboter, die da rumlaufen, die aussehen wie aus Star Wars, die haben nichts, was an wirkliche KI erinnert. Also das Einzige, worauf sich Gareth Edwards hier stützt, ist emotionale Intelligenz. Er baut diese ganze Geschichte auf rein emotionaler Intelligenz, die KI hat. Man möchte koexistieren, man möchte zusammenleben. Es passt für mich aber, wie gesagt, überhaupt nicht in die Zeit. Ein so hochentwickelter asiatischer Kontinent würde dieses gigantische Raumschiff der Amerikaner nicht unbehelligt darum scannen lassen. Die hätten das 10-mal abgeschossen. Und das finde ich, ist die Inkonsequenz, wo ich sage, mir gefällt der Kern der Geschichte und mir gefällt die Idee, sich zu fragen, okay, wie könnte das denn aussehen, wenn Mensch und KI nebeneinander her existiert? Aber es ist mir hier einfach, so wie er es erzählt, zu inkonsequent.
Stille. Du hast bei diesen Filmen ganz oft das Problem, dass du diesen Realismus-Aspekt ansetzt. Ne? Das ist ja kein Oppenheimer, das
ja,
ist kein Green Zone.
Aber
das
ich
ist
finde,
eine
er erzählt
dystopische
schon realistisch,
Zukunftsvision. Und das ist, wenn er hat. Der
hoppala, wir waren da vor.
Das Mikrofon um.
Aggression, das Mikrofon umgeschmissen, hier steht das Ding hier im Weg rum.
Und er hat es ja auch selber gesagt, also das wirst du im Interview gleich nicht hören, weil du nicht zuhören wirst.
Ich werde zuhören,
aber
mich interessiert, was der Mann zu sagen hat.
Es ist ihm, beim Entwickeln des Drehbuchs ist halt irgendwann die Wirklichkeit an ihm vorbeigaloppiert und er findet das erschreckend, dass es mittlerweile so ist. Mhm. Und ich finde das als Gedankenspiel, als moralphilosophische Umgangsfrage, diese Wertigkeit, wie viel wert ist ein Menschenleben, wie viel wert ist ein KI-Leben, etc., finde ich total spannend. Und ich finde diese Welt, die er schafft.
Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, vielleicht trifft es das noch mal ein bisschen mehr auf den Punkt. Ich möchte noch mal kurz auf dieses Stilmittel der Postapokalypse. Wenn es das in diesem Film wäre, so wie es mein Beispiel jetzt hier, weil es naheliegend ist, Terminator. Da gab es eine Apokalypse, die quasi die Menschheit fast ausgelöscht hat und alle mussten mehr oder weniger bei Null starten. Hier war es wieder, bitte, fette Anführungszeichen, nur eine Atombombe auf Los Angeles, aber nicht der Zusammenbruch der gesamten Welt. Und insofern unterstelle ich dem Film schon eine Art Realismus-Wahrnehmung. Es geht weiter nach diesem Atomschlag, den es damals gegeben hat. Und da verstehe ich nicht, wie in einer Zukunft von, sagen wir mal, 40 Jahren ab jetzt, wieso wir einen solchen Technologiestand im Film haben. Ich finde, da hätte ein bisschen mehr hergemusst, was es glaubhafter und was es nachvollziehbarer macht.
Das wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen, das konnten sie sich nicht leisten.
Das war ist nämlich 80 in Millionen nicht.
Anführungsstrichen ein Independent-Science-Fiction-Blockbuster.
So, du hast nichtsdestotrotz mit Gareth Edwards gesprochen, per Zoom, das Ganze gestern. Und du hast ihn vermutlich nicht zur Rede gestellt, was zum Henker er beim Drehbuchschreiben geraucht hat.
Nee, habe ich nicht. Ich habe ihn erst mal gefragt, ob wir eigentlich alle verloren sind.
My first question is kind of an open question. Are we all lost? Is mankind lost?
I hope not. Yeah, I mean, no one really knows. You speak to the experts about AI and you ask them what's going to happen. They don't really know. There's like this very small chance of it being a bad situation and a much higher chance that it's going to be a great situation, like curing cancer and all sorts of things. And so I sort of see it like, it's a game of Russian roulette with a gun. And if five of the chambers are you win the lottery, but one is you die, like how many, like what ratio is it worth the gamble? And I think even whatever it is, it's too late. Like AI is coming. It's going to be part of the future, whether we like it or not. It's kind of unstoppable now.
Talking about your movie, what would you say is the best value of humanity that you hope is shown in the movie?
I think the best thing we can ever do is have empathy for other people and try to see things from another perspective, another person's point of view. I feel like every problem in the world, when you actually examine what's going on and why it's happening, it's usually because one person or group of people are not understanding what it must be like to be another group of people, and vice versa on both sides. And so the great thing about a film, which I love, is you get to show the same situation from multiple perspectives. And so you can watch a scene or feel, you know, a certain point of view. And then during the movie, you can start to question your opinion and realize that possibly you were wrong. And I think movies do that really well when they're, you know, and so I wasn't trying to create a movie that preached any particular, you know, message, because that they're terrible movies when people do that. But it just naturally happens when you get the right story and the right concepts. It becomes like more than the sum of the parts, like it has meat on the bone, you know.
I'd really love to talk about the look of the film. Even as it looks like a $300 million movie, your budget was only about $80 million. How did you do this?
$80 million is still a lot of money, like a lot of money. So it's more like, why did the other films cost crazy money? We tried to just be very efficient with what money we had. So we shot in real locations. I think that's one of the main things we did. We didn't film in studios against green screen. We went to 8 different countries around the world in Southeast Asia. We shot in 80 locations just in Thailand, traveled 10,000 miles. We like went to the Himalayas and volcanoes in Indonesia and things like that. And so everything, you get it for free. Like the cost of a flight for a small crew is way cheaper than building a set in studios. So I just tried to do what felt like the right way to make a movie, not the way they tell you to make a movie. And it kind of worked out. So
can you talk a little bit how you created the look of the robots?
Yeah, it's hard to come up with ideas for robots that haven't already been done. There's so many in film history and science fiction. We did all sorts of little tricks. One of them that led to some good results is we took insect heads. So a little like photography of insects and their heads, like praying mantis. And then pretended that the insect head was designed by the same person who designed the Sony Walkman. And so it was like became a product for like your house from the 1980s. And so little tricks like that. And then we took real products from the home, like vacuum cleaners, like, you know, iron projectors, like cinema projectors, and then tried to turn them into like have a bit of character, like they're a person. And it was a bit of everything, but we could have kept going for it was my favorite part of the film was designing robots. It was like being like 4 years old again. So could have done that forever.
Thank you. My time's up, unfortunately. It was great talking to you. And thanks again for the film.
Oh no, thank you so much. Thank you.
Bye.
The Creator, ein sehr streitbarer und, das möchte ich jetzt zur Verwirrung aller noch hinten dran setzen, nichtsdestotrotz sehr, sehr sehenswerter Film. Ja, weil ich will doch nicht nur Filme sehen, wo ich rauskomme und ja sage, ja, d'accord, finde ich alles super. Ich finde es teilweise gerade spannend, ein absolut brillant technisch umgesetzten Film, der Freude macht beim Anschauen, sich anzugucken und trotzdem hinterher das, was ich gesehen habe, in Frage zu stellen. Das finde ich ist jetzt kein Widerspruch. Ab Donnerstag, also ab morgen jetzt draußen. Anna sagt top, ich sag gut gemeint, ist nicht immer auch gleich gut geworden. Und was ihr draus macht, das überlassen wir gerne euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jetzt geht's hier um Jason, dessen Eltern, hier im Film gespielt von Eileen Tetzel und Flo David Fitz, sehr früh beim Spielen schon merken, ihr Sohn verhält sich irgendwie anders, als sie das von einem knapp Dreijährigen erwarten würden.
Jason? Mein Schatz, alles okay?
Asperger-Autismus ist für neurotypische Menschen wie uns nicht so leicht zu verstehen. Aber was ich Ihnen schon mal sagen kann, ist, dass Ihr Sohn eine ganz andere Wahrnehmung haben kann als wir.
Was heißt das?
Das kann heißen, dass das, was wir als Hintergrundgeräusche eigentlich kaum mehr wahrnehmen, dass das für Ihren Sohn alles Störgeräusche sind. Dass er Schwierigkeiten hat, mit Gleichaltrigen zu agieren. Dass er soziale und emotionale Signale nicht deuten kann.
Wird das so bleiben?
Wie sich sein Verhalten genau entwickeln wird, das kann ich nicht vorhersagen. Was aber Fakt ist, Autismus ist eine Behinderung und nicht heilbar.
Ja, das ist ein Brett, diese Diagnose zu bekommen. Ich kenne das aus der eigenen Familie, weil man halt auch erst total Angst davor hat, dass eine Symptomatik dadurch einen Namen und damit vielleicht auch sowas wie einen Stempel bekommt. Aber oft folgt daraus dann ja auch so eine Art Erleichterung regelrecht, weil man dann weiß, was los ist und wenigstens sein eigenes Verhalten an die Bedürfnisse eines Kindes mit Autismus-Spektrum anpassen kann.
Diese Geschichte hier im Kino, die in Wochenendrebellen erzählt wird, ist eine wahre Mirko, der echte Vater vom echten Jason, hat sie aufgeschrieben und als Buch veröffentlicht. Die Familie war dann auch bei der Filmumsetzung involviert. In ihrer Geschichte sieht es so aus, dass der jetzt 10-jährige Jason ein Rieseninteresse an Astrologie entwickelt, mega viel übers Weltall weiß, aber auch die häufig auftretenden Schwierigkeiten im sozialen Miteinander hat. Auch in der Schule.
Er nennt seine Religionslehrerin zum Beispiel Verschwörungstheoretikerin, was ich sehr lustig finde, weil Religion in seinen Augen keinen Sinn ergibt, also an irgendwas zu glauben, was man nicht sehen und nicht beweisen kann. Er eckt mit anderen Kindern an, weil Empathie eben nicht seine große Stärke ist. Er immer exakt sagt, was er denkt, was für ihn logisch ist, selbst wenn er sich damit selber in die Pfanne haut oder anderen komplett vor den Kopf stößt.
Der Game Changer ist der Moment, in dem in Jasons fußballbegeisterter Familie mal wieder alle vor der Glotze sitzen, Bundesliga gucken und Jason eine spontane Eingebung hat.
Ich will einen Lieblingsverein.
Kannst du doch einen suchen. Düsseldorf zum Beispiel.
Dortmund zum Beispiel. Nee, ich muss mir erst alle anschauen, bevor ich mich entscheide.
Im Fernsehen?
Nein, im Stadion natürlich. Man muss doch rausfinden, ob der Verein nachhaltig ist, ob die Toiletten behindertengerecht sind, sowas halt. Das sieht man noch nicht im Fernsehen.
Immer, das ist mein Vorschlag. Ich gehe mit dir am Wochenende in die Stadien und wir gucken ein paar Spiele. Und als Gegenleistung lässt du dich in der Schule nicht mehr so provozieren.
In Ordnung.
Okay. Versprichst du uns das?
Versprichst du mir das? Auf die rechte Hand. Wir suchen einen Lieblingsverein.
Abgemacht.
Erste, zweite und dritte Liga. Das sind 56 Vereine, die schauen wir uns alle zusammen an. Im Stadion. Und dann entscheide ich.
56.
Du hast es versprochen.
Ja, das ist jetzt blöd gelaufen, denn Jason lebt in seinem Autismus nach sehr strengen Regeln, die er selbst aufgestellt hat. Die sind mega wichtig für ihn, weil sie ihm in seinem chaotischen, lauten, ungefilterten Kopf Orientierung und Halt geben. Auch das kenne ich zum Beispiel aus meiner Familie. Da geht es dann viel um Abläufe zum Beispiel, die immer gleich sein müssen. Also zum Beispiel Essen. So erst die Soße auf den Teller, dann die Nudeln obendrauf, daneben das Gemüse. Aber Gemüse und Nudeln dürfen sich zum Beispiel nicht berühren. Sowas ist dann eine Regel. Das darf nicht anders sein, weil für viele Menschen mit Autismus sowas wie Spontanität nicht geht. Da kann nicht spontan einfach mal was anders gemacht werden. Also Soße, Nudeln, Gemüse, Gemüse, nicht an Nudeln. Das ist dann so logisch wie für Menschen ohne Autismus zum Beispiel, dass 1 plus 1 gleich 2 ist. Und zwar immer. Also nicht heute 2, morgen 5 und übermorgen 67.514, sondern 1 plus 1 ist immer 2, genau wie Soße, Nudeln, Gemüse, Gemüse, nicht an die Nudeln dran. So. Und bei Jason ist zum Beispiel eine weitere Regel, was versprochen wurde, darf nicht gebrochen werden und zwar unter gar keinen Umständen. Jeder muss sich dran halten, er selbst, aber auch sein Vater.
Also reisen die zwei jetzt wirklich Jos jedes Wochenende ein anderes Fußballstadion in Deutschland und alleine die Reisen, egal ob mit Auto oder Zug, dann die Besuche in den Stadien, das ist laut, da gibt's Gebrüll, da gibt's Fangesänge, enge Körperkontakt mit Fremden, all das stellt die beiden Wochenendrebellen Jason und Papa Mirko vor für beide ungeahnte Herausforderungen.
Ist auch nicht so richtig.
Kannst du mal nachfragen?
Nachfragen? Schiri, du Uhrensohn, singen die.
Weil der Schiri ja die Uhr hat mit der Spielzeit drauf.
Ach so, Uhrensohn. Ja, na klar, natürlich.
Schiri, du Uhrensohn. Schiri, du Uhrensohn.
Seid ihr das erste Mal hier?
Ja, wir suchen einen Lieblingsverein.
Oh, das haben wir auch schon durchgemacht.
Wirklich?
Ja. Ist immer ganz gut, wenn es nicht einfach die Bayern sind. Lernst du nichts fürs Leben.
Was mir toll gefallen hat an diesem Film, ist zum einen, dass es keine Betroffenheitsgeschichte ist, also man nicht aus dem Kino rausgehen soll und denken soll, ja, das ist aber auch wirklich alles schlimm mit diesem Autismus. Also es ist keine Tränendrüse, es wird kein Autismus-Teufel an die Wand gemalt, aber es wird sich halt eben auch nicht drüber lustig gemacht über Autismus. Es wird nicht so weggewischt mit so, ja, ist halt so. Es ist hier kein, also dieser Jason ist kein so ein Rain Man Sonderling, der die ganze Zeit Zahnstocher zählt, die auf den Boden gefallen sind, sondern es ist, finde ich, eine sehr ehrliche Auseinandersetzung mit Autismus, von der Tragik, die das Ganze hat, bis zur Komik, die das Ganze genauso hat.
Ja, was ich ganz toll fand, ich hatte ja, du erinnerst dich, mit Florian David Fitz letztem Film, Oscars Kleid, ein riesengroßes Problem, weil er sich hier, fand ich, eben nicht auf Augenhöhe des Kindes bewegt. Hier, der Film ist jetzt von Marc Rotemund, aber Florian David Fitz hat natürlich, spielt den Vater, hat also die große männliche Hauptrolle und die visuelle Umsetzung, beziehungsweise in diesem Fall muss man wirklich auch sagen, die visuell-auditive Umsetzung des Films bringt uns wirklich das Gefühl, Jason besser verstehen zu können, weil ganz oft die Tonspur so vermischt. Also er sagt an einer Stelle im Film mal, es fühlt sich bei ihm an wie Krieg im Kopf. Und dadurch kann der Vater Mirko seinen Sohn auch besser verstehen, weil er einfach Geräusche nicht filtern kann. Und diese Geräusche kommen auch ungefiltert bei uns auf der Tonspur an. Es gibt so ein paar hektische Schnitte, wo man sich auch tatsächlich so erschreckt, wie Jason sich erschreckt. Und der Film schafft es wirklich glaubhaft, dieses Gefühl von Jason, nicht nur diese Inselbegabung, die er hat, sondern auch einfach dieses Eingesperrtsein oder dieses Nicht-Klarkommen und auch diese Regeln umzusetzen. Und aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass der Film es schafft, zu zeigen, was das für ein enormer Druck für die Eltern ist. Also wenn die zum Beispiel, du hast eben das Essen bei dir in der Familie angesprochen. Es gibt eine Szene, da sitzen die im Zug und er versucht, Jason darf auch, also Soße und Nudeln dürfen sich nicht berühren, Gemüse ist schon gar nicht dabei. Und Jason rastet aus, weil der Schaffner oder der Kellner im Zug, im Bordbistro, das zufällig, also was mal ausnahmsweise offen hatte.
Wo es überhaupt irgendwas gibt und es nicht heißt, nee, haben wir nicht mehr. Nee, haben wir auch nicht
der
mehr.
Der versteht das nicht. Und Mirko, der Vater, muss quasi auf der einen Seite dem Kellner erklären, warum das nicht geht und auf der anderen Seite aber irgendwie versuchen, Jason zu moderieren. Und alle denken natürlich, das ist irgendwie so ein verzogenes Gör, dem der Vater jetzt versucht, recht zu machen. Aber wie halt wirklich dieser Druck von den Eltern nach außen hin ein Verständnis für die Krankheit oder Behinderung zu bekommen.
Man schwitzt mit
ja,
dem Vater.
Ja, und da gibt's ja so mehrere Momente. Und ja. Es gibt dann auch Momente im Stadion, wo ich so mitgezittert habe oder auch dieses Gänsehautgefühl hatte, im Stadion zu sein, was sich überträgt. Und es ist natürlich gerafft und gekürzt, ne? Also wir sehen nicht alle 56 Stadionbesuche, wir sehen so ein paar Highlights.
Die haben sowieso total Glück gehabt, dass die da drehen konnten, weil es genau quasi zum Ende der Pandemiebestimmungen war, als die Stadien wieder mit Besuchern gefüllt werden durften. Und die haben ja unter anderem gedreht hier in Berlin im Olympiastadion, also wo Hertha spielt, in der alten Försterei, wo Union Berlin spielt. Dann sind die noch nach NRW und haben im Stadion in Düsseldorf gedreht und im Dortmunder Westfalenstadion, was ich vermutlich bis ans Ende meines Lebens so nennen werde, weil ich diese permanente, bescheuerte Umbenennung von Stadien nach den jeweiligen Investoren nicht mitmache. Insofern heißt es für mich einfach weiter Dortmunder Westfalenstadion. Aber ich habe das nochmal nachgelesen. Die waren schon kurz davor, das tatsächlich mit CGI zu versuchen. Und ich glaube, dass das diesem Film richtig wehgetan hätte.
Ja.
Denn so hast du genau, was du sagst. Du spürst diese Enge. Und dann, wenn du weißt, bis dahin kennen wir ja Jason und wissen, also Ansammlungen von Menschen noch dazu, wenn man irgendwo im engen Bus oder so mit Körperkontakt, das ist ganz schlimm für den. Und dann will er aber auf der einen Seite, das ist jetzt sein neuer Plan, er will diesen Lieblingsverein finden und muss dafür ins Stadion und muss so viele Dinge in Kauf nehmen und muss so viele, über so viele Hürden, die für jemanden ohne Autismus vielleicht kein Problem wären, aber dieses Mitfühlbare, was Marc Rotemund mit seinem Team beim Dreh gelungen ist, das finde ich wirklich auch ganz toll in diesem Film.
Ja, Olympiastadion sind sie übrigens nur davor und nicht drin, weil Nummer 7 oder 8, ne?
Ja.
Keine Nazi-Parolen, Olympiastadion, leider Nazi-Bau, also geht's zu Babelsberg 03.
Absolut, sie fahren rüber nach Potsdam an der Stelle und gucken sich, was ist das,
vierte Liga.
Fünfte, sechste, siebte, achte Liga
aber,
an.
Aber Babelsberger Stadion, tolles Stadion.
Ja, so, dann vielleicht eher so Kategorie alte Försterei, aber stimmt, ins Olympiastadion gehen sie gar nicht rein. Nein, das ist wirklich, das ist toll umgesetzt und finde ich genau mit dem richtigen Feingefühl gemacht. Insofern ist das auch ein Film, wo wir beide sagen würden, da könnt ihr sehr gerne jetzt auch ab morgen reingehen in die Wochenendrebellen. Ich weise euch gerne noch auf den Blog hin, das mache ich gerne an dieser Stelle, den Blog des echten Jason, den er zusammen auch mit seinem echten Vater Mirko betreibt, seit Jahren mittlerweile, wochenendrebell.de, also nicht Rebellen, sondern der Blog ist einfach nur wochenendrebell.de. Da könnt ihr nachschauen. Die beiden haben auch einen Podcast zusammen und berichten da über ihre Abenteuer. Nicht nur über die vielen Stadionbesuche, die sie wirklich miteinander gemacht haben, sondern im Allgemeinen auch über das Leben und den Umgang mit Menschen mit Autismus-Spektrum. Sehr lesens- und hörenswert, was die beiden da machen. Sind wir schon so weit, dass du uns etwas von deinem Lieblingsregisseur erzählen möchtest, der erstaunlicherweise nicht Gareth Edwards ist?
Ich dachte, Gareth Edwards wäre dein Lieblingsregisseur, aber nein.
Ohne Frage. Ja,
ja, bin ich. Also ich hatte ja gesagt, ich habe hinten raus noch wirklich was Kleines. Mhm. Mein Lieblingsregisseur, über den haben wir auch schon mal gesprochen, habe ich neulich festgestellt, als ich meine alten Skripte durchgegangen bin. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich an Once erinnerst. Einen der schönsten Liebesfilme aller Zeiten, ne? Irischer Straßenmusiker, Glenn Hansard, Staubsaugerverkäufer und eine Pianistin, die sich ineinander verlieben, aber die große Liebe, die es nur eben einmal gibt, beide schon erlebt haben. Der Regisseur John Carney, der hat auch Can a Song Save Your Life gemacht.
Oh, Can a Song Save Your Life. Schlimme Erinnerung.
Keira Knightley und Mark
Schlimme,
Koch war der
doch,
schön.
Schlimme Erinnerung. Der Film war ganz wunderschön, bis ich mich im Interview mit Keira Knightley wiederfand. Das muss ich kurz erzählen. Doch, das muss ich kurz erzählen an dieser Stelle. Can a Song Save Your Life?
Ja, ich glaube, Keira Knightley und John Carney mochten sich nicht so.
Das kann gut sein. Keira Knightley und Tom Westerholt mochten sich auch nicht. Und speziell nach diesem Interview auch wahrscheinlich nie wieder. Es passierte also Folgendes. Ich hatte wie immer eine hervorragende Interviewvorbereitung geleistet, hatte also recherchiert und gelesen und so weiter und habe gefunden, dass sie vorher auf der Pressetour irgendwie schon erzählt hatte, vor der Filmcrew beim Dreh wirklich selber singen zu müssen, weil sie spielt ja auch eine Musikerin, die von Mark Ruffalo quasi entdeckt wird, ihm damit aus einer Krise hilft und so weiter. Und vor der Filmcrew beim Dreh wirklich selber singen zu müssen, sei für sie das nicht peinlichste, das unangenehmste gewesen, was sie jemals bei einem Dreh hätte machen müssen. So, also was Überwindung angeht und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, weil es zu diesem Zeitpunkt auch schon ein paar Filme mit Keira Knightley gab, wo sie andere Sachen vor der Kamera gemacht hat, die sicherlich auch herausfordernd sind. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich beim Singen vor der Crew nackter gefühlt hätte, als wenn sie eine Nacktszene dreht. Ich fand das eine legitime Frage. Sie war dermaßen angepisst davon, weil sie irgendwie wahrscheinlich vermutet hatte, ich wollte jetzt irgendwie auf Nackt- und Sexszenen hinaus, was ich gar nicht wollte, aber musste mir dann irgendwie einen Vortrag anhören von ihr über Verletzlichkeit und dass sie das irgendwie ziemlich scheiße findet, wenn sich da jemand irgendwie drüber lustig macht. Und ab da war dieses Ganze. Ich habe dann noch versucht, das zu rechtfertigen, habe nur gesagt, nein, so, aber so. Es war nicht mehr zu retten und es waren diese berühmten 5-6 irgendwie Minuten, die man dann hat und ich konnte das Interview hinterher mehr oder weniger wegschmeißen. Das ist meine Erinnerung an Can a Song Save Your Life. Schöner Film, furchtbares Interview mit der schwierigen Keira Knightley.
So. Okay, eine Stunde Film, immer auch wieder gerne Therapiestunde, Traumaaufarbeitung, Interview.
Ja, ist so.
Ja?
Ist so.
Ich habe zum Beispiel, weiß ich noch, die Jungs aus Sing Street in London interviewt. Das ist auch tatsächlich fast auf den Tag genau wahrscheinlich 5-6 Jahre her.
Ja.
Es war an einem 3. Oktober und ich bin irgendwie, oder 4., also irgendwie war in London, war auch überhaupt nichts
Tag
los.
Tag des Deutschen Einheitsgesangs.
Also nicht, dass sie Tag der Deutschen Einheit gefeiert hätten in London, aber ich habe auf meinem Instagram-Profil immer noch die sehr, sehr leere U-Bahn in London, egal.
Ja.
Sing Street, ne, auch John Carney, und um jetzt zurückzukommen, ne, der ist für mich ein Filmemacher, der ein unglaubliches Gespür für die Einbindung von Musik in seine Handlung hat.
Also, das Interview mit ihm übrigens war sehr schön.
Es sind
Wir haben
alles,
über das Bassspielen geredet, er ist ein Bassist, ein sehr guter.
Alles Filme, die Ohrwurmpotenzial haben, und der hier jetzt, ne, der neue, um jetzt endlich mal auf den neuen Film zu kommen.
Da war ja was.
Flora and Son ist auch einfach so ein Film, der mir sehr ans Herz ging.
Ich möchte raten, eine gewagte Frage stellen. Es geht auch in seinem neuesten Film möglicherweise um Musik.
Ich weiß nicht, wie du da jetzt drauf kommst, ja. Aber ja.
Intuition.
Flora and Son ab morgen auf Apple TV Plus. Es ist definitiv ein Film, der kleiner ist als Can a Song Save Your Life oder auch Sing Street. Und die Geschichte von Flora and Son hat mich so ein bisschen an Once erinnert, weil sie auch einfach ganz einfach ist. Ne? Also der kommt ohne große Effekte, ohne großes Drama daher. Es geht um Flora, alleinerziehende Mutter, die an ihrem pubertierenden Sohn, dem Son, Max, zu scheitern droht. Und es geht natürlich auch über die Liebe zur Musik, denn sie findet eine Gitarre, nimmt Online-Unterricht bei einem Lehrer in den USA und versucht darüber, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.
Wenn du Bock hast, zeige ich dir, wie du die Gitarrenwelle reitest.
Du willst also Gitarre spielen lernen. Das ist ein Geschenk, das du nie wieder verlierst.
Ist das dein Problem?
Hab ich denn ein Problem?
Du unterrichtest Online-Gitarre, Süßer.
Was erhoffst du dir davon?
Ich dachte, durch diese Gitarrengeschichte würde er mich cool finden.
In anderthalb Stunden bin ich zurück.
Ist mir doch egal.
Wie sehr nervt er?
Er nervt wirklich sehr. Was soll das?
Psst.
Ja, Gott, noch mal, das ist ja wie in einem Club hier drin. Stell das sofort aus! War das von dir? Wie hast du das gemacht? Das klang geil.
Über die Musik findet sie nicht nur sich, Jeff, den Gitarrenlehrer, sondern auch ihren Sohn wieder.
Das ist, möglicherweise nicht ganz frei von Kitsch, frage ich vorsichtig.
Du musst es gar nicht so vorsichtig fragen, denn es ist nicht kitschig. Ach. Es ist tatsächlich eher, es ist so ein, vielleicht auch ein Gesellschaftsporträt über eine überforderte, alleinerziehende Mutter mit wenig Geld in einem englischen Vorort. Und diese Flora, die muss man einfach lieben. Die legt einen unglaublichen Pragmatismus an den Tag. Die ist unglaublich ehrlich. Die hat ein unglaublich überschwängliches Verhalten. Und sie ist durch und durch wirklich menschlich. Also das, was du vielleicht der KI bei Gareth Edwards abgesprochen hast, das hast du hier auf jeden Fall.
Nein, nicht abgesprochen, sie hat zu viel davon.
Sie
ist zu menschlich.
Sie macht Fehler, sie hat Makel, und genau, aber deshalb fand ich sie so nahbar und sympathisch.
Du hast das Ohrwurmpotenzial der anderen John Carney-Filme schon angesprochen. Ich gerade eben seine Fähigkeiten als Bassist. Also er ist tatsächlich selber auch wirklich ein sehr guter Musiker. Wie ist das hier mit den Ohrwürmern?
Also ich habe jetzt nicht direkt einen Ohrwurm. Bei Once würde ich jetzt sofort anfangen zu singen. Die Musik von Once ist ja auch Oscar-prämiert, ne? Glenn Hansard. Wenn ich jetzt den Namen von Marietta irgendwas... hier, also Joseph Gordon-Levitt spielt übrigens mit, ne? Der spielt den Gitarrenlehrer, mit dem sie ständig zoomt, der singt tatsächlich von Tom Waits bis Hoagy Carmichael alles. Max, der mixt seine eigene Musik am Laptop und rappt dazu. Und Flora, die bringt ihren vielleicht auch etwas trashigen eigenen musikalischen Ton mit. Und tatsächlich, immer wenn es droht, zu kitschig zu werden, wechselt der Film die Richtung und auch die Tonalität. Also es ist keine Liebesgeschichte. Es ist eine Mutter-Tochter, jetzt hätte ich fast Vater-Sohn-Geschichte. Es ist eine Mutter-Sohn-Geschichte.
So.
Um aber bei der Musik zu bleiben, ne, kleiner Fun-Fact fürs Kneipenquiz. Flora wird von Eve Hewson gespielt. Die hat einen ziemlich berühmten Vater, nämlich Bono, den Frontmann von U2. Und die schafft es wirklich, die Emotionen auf den Punkt zu bringen. Also die Verzweiflung ob des Verhaltens ihres Sohnes, die Angst davor, die Miete nicht mehr aufbringen zu können, die Faszination für Jeff, den Gitarrenlehrer. Aber das ist nie aufgesetzt, sondern tatsächlich immer ehrlich. Es ist ein Film, der kleiner ist als Once. Er ist natürlich kleiner als Can a Song Save Your Life und Sing Street. Aber trotzdem auf jeden Fall was fürs Herz, wenn irgendwann demnächst mal der Herbst kommt.
So, dann müsst ihr nämlich überhaupt gar nicht dafür ins Kino gehen, sondern könnt euch bequem ein gemütliches Plätzchen auf der heimischen Couch einrichten. Ab morgen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Apple TV Plus zu gucken, dann könnt ihr den Film dort ab morgen sehen. Womit beschäftigen wir uns ab morgen, liebe Anna?
Ab morgen?
Ja, mit nächster Woche Mittwoch vielleicht?
Ach so, mit nächster, ja genau, ich, gut, dass du es sagst.
Nach der Eine-Stunde-Film ist vor der Eine-Stunde-Film.
Ja, ich fliege deswegen, ich mache einen kleinen Betriebsausflug mit mir selber,
ja,
ich fliege morgen nach Zürich zum Filmfestival, hänge da ein bisschen rum, sind auch so 25 Grad, ne?
Ich hatte 25 Filme.
Das auch, das schaffe ich glaube ich nicht an 3 Tagen, werde aber von den 25 Grad nichts haben, weil ich die meiste Zeit im Kino sitzen werde.
So, nächste Woche also Neuigkeiten vom Filmfest Zürich, außerdem freuen wir uns auf einen tollen Gast, Merle Grimme wird bei uns sein. Junge Filmemacherin, die einen bemerkenswerten Film gemacht hat, Clashing Differences. Da geht es tatsächlich um genau das. Es geht um Diversität und vor allem auch um Diversität in der Kunst und die Frage, ob wir alle vielleicht möglicherweise einem Anspruch, den wir an Diversität haben, hinterherhinken und wie es da eigentlich genau aussieht. Da sprechen wir nächste Woche drüber. Außerdem hast du noch einen verlorenen König, Anna?
Und ich habe den Killer gecatcht.
So, den Killer gecatcht und den König verloren oder gefunden, wir wissen es nicht. Wir werden es euch auch erst nächste Woche erzählen. Dann gibt es eine neue Eine-Stunde-Film, wie immer jetzt mittwochs. Diese Woche haben wir es nur einmal, glaube ich, jetzt so explizit gesagt, nämlich jetzt gerade. Bis dahin, macht ihr es bitte gut, passt schön auf euch auf, bleibt gesund, macht keinen Quatsch, guckt auf gar keinen Fall irgendetwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.